fragen wir doch mal den Deutschen Ethikrat. Mein Vorschlag ist die Magufuli-Methode. Sie erinnern sich, einfach eine Papaya in die Nase stecken und dann ab ins Testzentrum.
Das wird man in Deutschland doch wohl noch sagen dürfen, oder?
Ja, aber Entschuldigung, die ganzen Ungeimpften bezahlen mit ihren Steuergeldern doch die ganzen Impfungen und Zweitimpfungen und Nachimpfungen der Geimpften.
Herr Macron, ich möchte mich gar nicht pausenlos testen lassen. Machen Sie sich keine Sorgen, ich lasse mich auch nicht pausenlos testen. Lass mich bloß auch nicht pausenlos impfen.
Ohne Impfen keine Freiheit, weil Impfen ist Liebe, Impfen ist Nächstenliebe. Impfen ist Freiheit.
Zutritt nur für geimpfte Menschen.
Ganz bestimmt sogar.
Und das ist das Deutschland, in dem ihr gut und gerne leben wollt. Dass ich da nicht mehr dazukommen kann und dann seid ihr unter euch. Und dann könnt ihr in euren Restaurants, in euren Clubs, könnt ihr gerne darüber reden, was für Arschlöcher diese ungeimpften Menschen eigentlich sind.
Basta, Berlin.
Ich meine, wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Haben Sie es gesehen? Emmanuel Macron in seiner Fernsehansprache. Meine Güte, der Mann sah aus wie bei Konsens TV. Dazu kommen wir später vielleicht nochmal. Heute ist Donnerstag, der 15. Juli 2021. Hier ist Folge 93 und mein Name ist Benjamin Golmer. Hallo.
Mein Name ist Marcel Joppa. Willkommen bei Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast Ihrer emotionalen Achterbahnfahrt durch den täglichen politischen Wahnsinn Ihrer Corona-Selbsthilfegruppe. Wir sind für Sie da.
Wir sorgen für gute Lebensqualität überall in Deutschland. Weil Lebensqualität keine Frage der Postleitzahl ist.
So sieht's aus. Außer im Saarland leider. Denn da hat man uns ja nicht eingeladen zur Basta Berlin Roadshow. Aber schwamm drüber. Wir haben viel zu besprechen heute. Es gab beim letzten Mal jede Menge Feedback zum Thema Impfpflicht. Also, dass Sie das interessiert, hätten wir gar nicht gedacht. Na gut, dann drehen wir heute einfach noch eine Runde in Sachen Impfpflicht. Und wir begeben uns unter anderem auf Europareise.
Aber wir wären ja nicht Basta Berlin, wenn wir auch ein paar gute Nachrichten für Sie im Gepäck hätten. Wir nehmen uns heute ein paar aktuelle frische Studien vor, die es teilweise sogar bis in die Leitmedien geschafft haben. Unsere Interpretation ist an vielen Stellen aber eine andere. Vielleicht so ein kleines Zwischenfazit. Nicht Covid-19, davor muss man nicht am meisten Angst haben. Auch nicht vor Delta, sondern von der geschürten Angst vor diesen Varianten und Krankheiten.
Auch die Kinder, also die lieben Kleinen, werden heute eine wichtige Rolle spielen. Das Ganze natürlich garniert mit Fakten, mit Zahlen, da schauen wir genauer rein. Und das sind dann auch Fakten und Zahlen, die möglicherweise sogar die Maßnahmenbefürworter zum Nachdenken bringen könnten. Also, packen wir es an.
Zu Beginn, da möchten wir aber ja noch eine kleine Richtigstellung machen oder wir nennen es mal eine Konkretisierung zur vergangenen Folge 92. Da hatten wir ja uns um diese Testorgie in Hamburg gekümmert und wir hatten davor gerechnet, wie viele Schnelltests in Hamburg innerhalb von einer Woche gemacht wurden, um einen PCR-Positiven zu finden. Das Ergebnis 17.000 Schnelltests. Soweit so richtig. Und dann hatte Herr Golme weitergerechnet und der hat vorgerechnet, was das Ganze gekostet hat. Und da hast du eine kleine Vereinfachung gemacht, die, sagen wir mal, faktisch nicht ganz korrekt ist.
Ja, also wir schauen diese Sendung ja auch mehrfach, nachdem wir sie aufgezeichnet haben. Mir ist es dann leider erst bei YouTube aufgefallen, als es online war, und zwar am Donnerstagabend gleich. Wollte ich aber nochmal erklären. Mhm. Also, wir haben die Gesamtzahl der Tests in Hamburg mit den Kosten der Tests multipliziert. Ganz einfach, also 700.000 mal 18. Aber ganz so kann man es leider nicht machen. Denn die wurden ja nicht alle in Schnelltestzentren gemacht. Mhm. Da haben wir die 18 Euro anwenden können. 308.000 in Schnelltestzentren, 382.000 in Schulen, der Rest in Kitas und in Pflegeheimen. Meine Aussage war also nicht ganz richtig, weil wir ja nicht wissen, wie hoch die Kosten tatsächlich in den Schulen oder auch den Pflegeheimen sind. Wir haben die Kosten für die zweite Juniwoche in Hamburg der Schnelltestkampagne auf 13,5 Millionen taxiert. Das können wir so leider nicht machen. Aber keine Sorge, die Schnelltestkampagne ist verdammt teuer.
Ja, die Tagesschau, die schreibt Anfang Juni Kostenexplosion bei Bürgertests. Das Bundesamt für Soziale Sicherung überwies im April und Mai rund 659 Millionen Euro für Schnelltests an die Kassenärztliche Vereinigung. Und da sehen Sie auch schon, das sind Kosten, die wir dann absichtlich auch nicht noch zusätzlich kalkuliert hatten. Also das Bundesamt für Soziale Sicherung überweist an die KV und die überweist dann an die Schnelltestzentren. Und überall
die an die organisierte Kriminalität.
Genau, auch. Oh, nein, aber dann haben wir natürlich überall noch Verwaltung mit drin sitzen, die muss auch bezahlt werden. Dann kommen vielleicht noch Polizei und Staatsanwaltschaft, Suche nach Betrug, haben wir ja auch gehabt. Dann kommt vielleicht noch das Ordnungsamt und kontrolliert die korrekte Testdurchführung.
Ja, und dann kommt vielleicht noch das Finanzamt und kontrolliert die Bilanzen. Naja, das wahrscheinlich dann nicht mehr. Wahrscheinlich, wir saßen zusammen und sagten, also haben wir vielleicht nicht ganz die richtige Zahl gesagt, aber keiner beschwert sich. Möglicherweise ja, weil die da oben wissen, dass die echten Kosten noch viel höher sind und sich ins Fäustchen lachen, dass wir hier was von 18 Euro erzählen. Wissen wir nicht. Auf jeden Fall ist diese Testorgie verdammt teuer und wir werden auch immer wieder drauf schauen, was da echt los ist.
Ganz sicher. Weiter geht's mit Ihrem Zuschauerfeedback. Unsere Adresse weiterhin basterberlin@snanews.de. Und bevor wir auf einige Mails schauen, wollen wir jetzt nochmal in die Kommentarspalte unter der vergangenen Folge 92 schauen.
Wir haben Ihnen eine Frage gestellt, die war wirklich richtig knifflig. Welches Bundesland in Deutschland ist am besten durch die Pandemie gekommen? Also welcher Landespapi oder Landesmami hat ihre Schäfchen dann wirklich am besten durch die Pandemie geführt? Das Schwierige an dieser Frage: keines war keine Option. Sie mussten ein Bundesland nennen.
Ja, daraufhin haben Sie auch fleißig kommentiert. Vielen Dank dafür. Da gab es auch Antworten, die zumindest meiner Meinung nach nicht unbedingt ein deutsches Bundesland widerspiegeln. South Dakota, Bhutan oder auch Lummerland fand ich sehr schön. Was Letzteres angeht, ich meine mich zu entsinnen, hat nicht der dortige Herrscher König Alphons der Viertel vor Zwölfte Corona einfach verbannt und auf Weltreise geschickt? Ich weiß es nicht mehr.
Hat geklappt. Aber es gab auch weitere Antwortversuche, wie etwa von Jeanette. Und die Frage, welches Bundesland war am besten, hat sie so beantwortet: Sachsen nicht. Ausgangssperren schon im November 2020. Ich würde gefühlt Sachsen-Anhalt nennen. Zumindest hat man den Eindruck, die Sachsen-Anhaltiner sind bezüglich der Maßnahmen entspannter als andere Bundesländer. Mhm. Vielleicht würde sie das jetzt anders beantworten, denn Sachsen, da fällt ja ab morgen die Maskenpflicht beim Einkaufen.
Ja.
Unglaublich, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. In den Supermarkt gehen ohne Maske, wann gab es das denn? Ich würde mal schätzen, April 2020?
Ab einer Inzidenz, 7-Tage-Inzidenz von unter 10, steigt aber gerade wieder. Vielleicht können Sie eine Woche ohne Maske einkaufen. Gucken wir mal.
Ist sowieso unsere Empfehlung an alle da draußen. Genießen Sie diesen Sommer. Genießen Sie auch gerne die gastronomischen Angebote. Genießen Sie die Maskenfreiheit da, wo sie gilt. Es könnte noch anders kommen. Es ist ja sowieso ein Inzidenzenroulette. Mittlerweile heißt es ja fast überall, das mit den Inzidenzen ist jetzt nicht mehr so ernst gemeint. Das hat ja der Schweizer schon vor Monaten gesagt im Interview. Wir haben ihn hier gespielt. Aber mit den Inzidenzen ist es ein bisschen schwierig. Die Niederlande-Inzidenz 200.
Ja,
Großbritannien Spanien, kann man, glaube ich, gar nicht mehr messen. Genau, Spanien war 200, Niederlande 270. Wir haben die Inzidenzen aber im Infektionsschutzgesetz festgeschrieben und bei einer Inzidenz von über 100 kommt die Bundesnotgrenze. Ah, jetzt halte ich fest. Der Bundestag ist ja in der Sommerpause.
Ach toll,
das bedeutet, dass ja möglicherweise die Inzidenz dann über die 100 geht und kommt dann wieder die Bundesnotbremse. Es bleibt echt spannend.
Im Zweifelsfall können die auch notfallmäßig zusammentreten, aber ich habe das Gefühl, immer wenn vielleicht das Gesetz ein bisschen zugunsten des Volks verändert wird, wird an anderer Stelle wieder irgendein Mist reingeschrieben. Das werden wir dann mal sehen. Wir machen weiter mit Cornelia. Die hat kommentiert, auf jeden Fall Niedersachsen. Die Bundestagsabgeordnete der SPD hat mir geschrieben, dass das Parlament mit der Ermächtigung der Regierung seine Stärke durch Delegieren bewiesen hat. Ich fühle mich so geborgen in meinem Fürsorgeland. Ich glaube, das wäre nicht ganz ernst gemeint.
Was hingegen ernst gemeint war, wenn ich das richtig lese, ist von Ruth. Sie hat geschrieben: Für mich war es Schleswig-Holstein, unser Herr Günther. Sie erklärt leider nicht, warum. Sie schreibt weiter: Ich kümmere mich jetzt allerdings mal um die Basis. Solltet ihr auch mal unter die Lupe nehmen. Liebe Grüße aus Norddeutschland. Also wir haben die Basis natürlich schon mehrfach unter die Lupe genommen. Wenn wir sie noch genauer unter die Lupe nehmen, dann läuft das vielleicht schon unter Wahlwerbung. Und das können wir nicht machen.
Ist richtig. Ja.
Wirst du die Basis wählen?
Sag ich doch nicht. Also, aber zu Wahlen und Prozenten kommen wir gleich noch. Und dass jede Stimme wichtig ist auch.
Ich sag was zu der Basis. Ich weiß nicht, ob ich sie wähle. Es gibt viele Überlegungen, die ich in meinem Kopf habe, warum ich welche Partei wähle und welche nicht. Mhm. Strategische. Man will ja jemanden verhindern möglicherweise. Aber ich fände es auf jeden Fall nicht schlecht, wenn Abgeordnete der Basis im Bundestag sitzen würden. Denn sie wären dort eine Bereicherung und ein anderer Zungenschlag. Und da gebe ich gerne einen von den Grünen, einen von der SPD und der CDU ab und setze drei von der Basis rein. Das würde dem Bundestag sicherlich nicht schaden.
Würde mal ein bisschen die Debattenkultur auflockern.
Ui.
Oh ja.
Nee, aber nicht, dass sie alle mit Klagen überziehen. Anwalt Markus Heinz.
Warum
Dr. Rainer Füllmich.
Warum nicht? Immer her damit. Weiter geht's mit Nicole. Und sie meint, Zitat: Welches Bundesland? Spontan fällt mir da Hessen ein. Da gab es die wenigsten Negativschlagzeilen. Bei den anderen hatte man immer so die Wahrnehmung von extremistischen Diktaturen oder völliger Unfähigkeit, schreibt sie.
Aber kommen wir mal zu dem Grund, warum ich das überhaupt ins Spiel gebracht habe, die Frage. Denn ich habe einen Artikel gelesen, und zwar bei Spiegel Online. Bin ich hier wahrscheinlich der Einzige.
Was? Du liest
noch Spiegel Online. Ja, mehr noch. Ich habe sogar die Bezahlfunktion aktiviert, also den VIP-Bereich betreten von Spiegel Online. Und da wurde ein Interview geführt mit der Bremer Bildungssenatorin. Und da habe ich etwas erfahren, das wusste ich vorher so nicht.
Ja, das ist ganz interessant. Ihr Name ist Claudia Bogedan. Die ist jetzt aktuell zurückgetreten und wechselt in dieser Zeit jetzt in eine Stiftung, wenn ich richtig informiert bin.
Frau Bogedan hat etwas getan, von dem ich so gar nicht mitbekommen hatte. Also wirklich Asche auf mein Haupt. Wir kennen leider nicht alle Regeln in allen Bundesländern. Wenn Sie da mal eine Regel haben, die Sie total überzeugt oder besonders schockiert, immer her damit, dann sind wir schlauer. Ja. Frau Bogedan hat nämlich den Bremer Weg gemacht. Also deutlich weniger Schulschließungen, kein verpflichtender Distanzunterricht, sondern Aufhebung der Anwesenheitspflicht. Übersetzt gesagt, da konnte jeder in die Schule gehen, wenn er das wollte. Er konnte aber auch zu Hause bleiben. Und sie meint, das war besonders wichtig, weil es ja auch Kinder gibt, die unbedingt Präsenz brauchen, die beispielsweise auf das Schulessen angewiesen sind. Mhm. Solche Kinder, die eben nicht aus der Distanz lernen können, weil ihre Eltern ihnen nicht bei der Beschulung helfen können, weil da kein Computer ist oder kein guter Raum. Und beispielsweise auch, weil Deutsch nicht die Muttersprache ist. Das waren so die Begründungen.
Ja, und in diesem Interview, da erzählt Frau Bogedan von häuslicher Gewalt, von Kindern ohne Essen, von Kindeswohlgefährdung. Das hätte sie eben verhindern müssen. Und deswegen habe sie eben diesen Präsenzunterricht möglich gemacht.
Bremen nutzt also den Föderalismus für einen Sonderweg. Die Bildungssenatorin tritt dann nach dem Pandemiewinter leider zurück. Und sie tritt dann auch noch nach in Richtung des Koalitionspartners. Sie hat den Namen nicht genannt, aber der Spiegel hat das so herausgearbeitet, dass man eigentlich wusste, dass es um die Grünen geht. Wenn Sie die Möglichkeit haben, hinter der Bezahlschranke des Spiegels zu lesen, dann ist der Artikel Ihnen empfohlen. Der Titel: Ich habe so viel Wut im Bauch, Bremer Schulsenatorin über Bildungspolitik in der Pandemie.
Vielleicht ja ein kleiner Pluspunkt in der Krise an das Bundesland Bremen. Herzlichen Glückwunsch dafür. Vielleicht ist es ja eins von den Bundesländern, wo nicht alles ganz so schlecht geklappt hat, sondern nur schlecht.
Danke fürs Mitmachen auf jeden Fall. Am Ende dieser Folge gibt es vielleicht auch wieder eine Frage. Jetzt schauen wir erstmal ins E-Mail-Postfach und unser Politikchef Marcel Jopper wird die Frage von Jana präsentieren.
Jawohl. Jana schreibt, nehmen wir die Kamera. Etwas geht mir durch den Kopf. Seitdem sage und schreibe 53 Parteien zugelassen wurden jetzt zur Wahl, ist es doch immens unwahrscheinlich, dass es davon jemand über die 5% schafft. Vielleicht klappt es ja mit dem ein oder anderen Direktmandat. Ich befürchte jedoch, dass der alte Mist in ähnlicher Zusammensetzung bleibt. Habe ich mit meinen pessimistischen Gedanken recht?
Also da gibt es natürlich eine kurze Antwort und eine wirklich lange Antwort. Die kurze Antwort lautet vermutlich ja, auch wenn das dann Anhänger kleinerer Parteien verstören wird. Wir müssen das differenzieren. Mhm. Direktmandate halte ich für ausgeschlossen, wenn dann tatsächlich, wenn man die entsprechenden Hürden überspringt. Aber es wird schwierig. Mhm. Und ein Grund, warum das schwierig ist, werden auch die Menschen kennen, die bei kleineren Parteien sind. Stichwort Parteienfinanzierung. Also haben Sie sich auch schon mal gefragt, wie die Parteien eigentlich finanziert werden? Klar, da gibt es Spenden, da gibt es auch andere Einnahmequellen aus Geschäftstätigkeit. Mhm. Aber da gibt es eben auch eine Vergütung, die vom Staat kommt.
Ja, jede Stimme, die ist bares Geld wert. Denn jede abgegebene Stimme, egal ob bei einer Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, die wird vom Staat für die jeweilige Partei mit einem Betrag von 1 Euro vergütet. Und sollte die jeweilige Partei über 4 Millionen Stimmen bekommen, dann wird noch jede weitere Stimme mit 83 Cent bezahlt.
Beispiel Europawahl 2019, da hat die SPD sogar über 4 Millionen Stimmen erhalten. Mhm. 5,9 waren es und wir schmeißen Rechenschieber an. Wir haben das mal ausgerechnet. Allein dafür haben sich die deutschen Sozialdemokraten über knapp 5,6 Millionen Euro freuen können. Die CDU bei der gleichen Wahl übrigens knapp 7,7 Millionen Euro für die Parteikasse.
Natürlich gibt es da auch noch Obergrenzen. Dann haben wir auch noch staatliche Zuwendungen für Mitgliedszahlen. Das kommt auch noch oben drauf. Worauf wir aber hinaus wollen, das ist, da die großen Parteien ja jedes Jahr über zig Millionen sich bei Wahlen freuen können, wenn denn Wahlen sind, ist das natürlich auch ein richtig dickes Plus in der jeweiligen Wahlwerbekasse. Und da haben es natürlich kleine Parteien unglaublich schwer, da erstmal in der Liga mitspielen zu können.
Dazu kommt noch, dass bei einer Bundestagswahl beispielsweise Parteien, die unter 0,5% oder bei einer Landtagswahl unter 1% bekommen, da sind sie rausgenommen aus dieser Parteienfinanzierung. Ja. Da gibt es dann kein Geld. Und da denke ich auch wieder an die Partei Die Basis. War es nicht so, dass Die Basis in Baden-Württemberg angetreten ist und 0,9% bekommen hat und deswegen auch nicht an die Parteienfinanzierung angeschlossen ist? Also da fehlten dann wirklich wenige Stimmen. Mhm. Was wieder ein Argument dafür ist, dass jede Stimme zählt.
Ja, ist richtig. Ja, absolut. Um jetzt aber Mut zu machen, manche Parteien, die haben das ja trotzdem dann quasi aus dem Nichts geschafft, reinzukommen. Also wir haben 83 zum Beispiel die Grünen, dann haben wir in den 90ern PDS, später die Linkspartei.
Wobei man da ja auch immer wieder von hört, dass sie möglicherweise SED-Vermögen hatten und deswegen gar nicht so arm gewesen sind.
Stadtkapital. Und schließlich 2017 hatten wir ja dann die AfD, die in den Bundestag gekommen ist. Unmöglich ist es also nicht. Und wenn man erstmal ein Bein in dieser parlamentarischen Tür hat, dann wird es auch leichter. Aber am Anfang, da ist es eben Kampf David gegen Goliath.
Und wenn sie auch erstmal drin sind, dann haben sie ja auch ganz andere Strukturen. Also sie haben ja dann im besten Fall eine Fraktion, sie haben aber auch bezahlte Arbeitskräfte, die hauptamtlich für die Partei arbeiten. Offiziell ja für die Fraktion und dem Abgeordneten. Aber natürlich stärkt das die gesamte Partei, wenn sie Abgeordnete haben. Und es schwächt sie, wenn die FDP beispielsweise auch für 4 Jahre nicht im Bundestag ist. Mhm. Aber um auf die Frage nochmal zurückzukommen, Herr Joppa, rechnest du mit Überraschungen bei der Bundestagswahl im September mit kleinen Parteien?
Eigentlich nicht, also zumindest nicht mit Parteien, die es über die 5%-Hürde bei der Bundestagswahl schaffen. Vielleicht bei der Landtagswahl, in Berlin ist ja auch noch Abgeordnetenhauswahl, das wird man sehen. Aber ich glaube schon, dass da unten am unteren Rand sich ein bisschen was tun wird. Wie gesagt, jede Stimme zählt.
Wahnsinn, wollen wir mal schauen, was passiert, und ich bin auch gespannt, wen Sie wählen. Wir hatten ja schon mal so eine Umfrage und das Ergebnis damals war eindeutig. Wir wollten sowieso mal ganz viele Umfragen bei Telegram machen. Das Problem ist, wenn wir jetzt Sie ergründen wollen, dann müssen wir Ihnen schon 10, 20 Fragen stellen, aber dann ploppen da 10-mal unsere Beiträge auf.
Sie können ja mal unter dem Video kommentieren, ob Sie mehr Umfragen in unserer Telegram-Gruppe haben möchten. Dann machen Sie einfach irgendwie, schreiben Sie Telegram ja.
So. Ja, alles klar.
Unsere so Telegram-Gruppe übrigens, Basta Berlin, so heißt der Kanal, sehr empfehlenswert.
Dann hast du noch eine E-Mail bekommen von Bodo.
Jawohl, der Bodo, der hat uns eine Meldung geschickt, die habe ich schon mal irgendwann bekommen, hatte die E-Mail auch beantwortet, aber in die Sendung hat es meines Wissens noch nicht geschafft. Und Bodo hat eben gefragt, ist da was dran, recherchiert das doch bitte mal. Es geht dabei um eine Thematik. Die ist schon ein paar Wochen alt und wir haben sie trotzdem mal unter die Lupe genommen.
Gefahren für Geimpfte beim Fliegen. 4 Piloten von British Airways verstorben. So zu finden bei tkp.at. Die Meldung ist vom 19. Juni, bezieht sich auf Tweets vom 17. Juni. Aber stimmt das tatsächlich? Sind Piloten also wegen einer Impfung an einer Thrombose gestorben? Waren das 4? Sind die vielleicht sogar während des Fluges verstorben? Oder ist das eine Geschichte aus dem Reich der Mythen? Du hast dich mal hintergeklemmt.
Nein, ist sie nicht. Aber auch da müssen wir ganz stark differenzieren. Also tatsächlich hat British Airways auch selbst dazu Stellung genommen. Außerdem gibt es diverse britische Medienberichte. Uns ist übrigens auch von 3 der 4 Piloten der Name bekannt und wir präsentieren Ihnen jetzt einfach mal kurz, was wir recherchieren konnten.
Gegeben sind die Quellen, die uns da vorlagen. Also 4 Piloten sind verstorben. Keiner davon im Cockpit. Pilot 1 soll sich laut mehreren Quellen im März 2020 auf einem Flug mit SARS-CoV-2 infiziert haben.
Also schon im vergangenen Jahr.
Dann war er 250 Tage in Behandlung im Krankenhaus, zuerst in den USA, dann in Großbritannien und dann ist er an Multiorganversagen verstorben.
Ob das dieses Versterben im Zusammenhang mit Covid-19 stand, weiß man nicht. Genauso wenig weiß man nicht, ob er in seinem Zustand dann in diesem Jahr noch geimpft wurde. Auch das ist unbekannt. Es ist auf jeden Fall ein tragischer Fall. Ebenso wie der zweite Fall beim zweiten Piloten. Der wurde in einem Mountainbike-Park in England gefunden und zwar tot neben seinem Fahrrad liegend. Eine erste Obduktion, die gab es auch und die bestätigte stumpfe Gewalteinwirkung im Bauchbereich und innere Blutungen, an denen er dann eben wohl auch gestorben ist. Man geht davon einen Unfall aus.
Dann gibt es noch Pilot Nummer 3, über den ist er ein bisschen weniger bekannt, also auch der Name nicht. Er habe wohl gerne Eishockey gespielt und die Familie sammelt nun Spenden für eine Organisation, die sich gegen Selbstmorde engagiert. Aus dem Familienumfeld heißt es, es habe keinen Zusammenhang mit einer Impfung gegeben.
Das Fazit, also dass hier vielleicht im Hintergrund eine Vertuschung von irgendwelchen Impftoten läuft, ist denkbar, aber sagen wir mal eher unwahrscheinlich. Lassen wir mal so hingestellt. Übrigens, außerdem hat British Airways über 4000 Piloten. Und wenn das jetzt wirklich, ich sag mal, Hirnvenen, Thrombosen technisch bei Piloten irgendwie und dann müssten es deutlich mehr Piloten sein als diese 4, die dann verstorben sind.
Also, mehr gibt die Faktenlage derzeit nicht her. Fakten ist ein wichtiges Thema. Wir haben nämlich in den vergangenen Tagen unterschiedliche interessante Studien entdeckt.
Viel gelesen.
Die auch in unterschiedlichen Stadien sind und wir wollen die Ihnen jetzt mal darstellen. Auch so ein bisschen aus unserer Sicht darstellen. Sie wurden auch in den großen Medien aufgegriffen, aber da wurden nicht immer die Schlussfolgerungen gezogen, die wir vielleicht ziehen würden.
Ja, nicht so mit uns. Wir arbeiten das jetzt mit Ihnen nochmal nach. Wir starten mit einer Covid-Studie der Universität Mainz. In der vergangenen Woche hat es die auch bundesweit in die Medien geschafft, wie hier auf der Seite der Tagesschau. Wie sich das Virus verbreitet, ist da die Überschrift und genau das wurde in der Studie eben auch erforscht.
Spannend an dieser Studie ist auch, dass es quasi geübte Probanden gewesen sind. Also diese Probanden machen nicht zum ersten Mal in der Studie mit. Nein, die sind schon seit 2007 in der Datenbank dieser Gutenberg-Gesundheitsstudie und erst jetzt wurden sie zum ersten Mal zum Thema Coronavirus befragt. Aber auf jeden Fall Probanden, die wissen, worauf sie achten müssen.
Ja, das Alter der Probanden, das war von 25 bis 88 Jahre und ähnlich repräsentativ soll auch, sollen die Wohnverhältnisse gewesen sein und auch die sozialen Hintergründe. Ergebnis Nummer 1, bei etwa 3,7% der Teilnehmer wurde bis Anfang April 2021, also vom Beginn der Pandemie bis April 2021, eine vergangene Infektion mit SARS-CoV-2 nachgewiesen.
Genau, 10.250 Studienteilnehmer und sie fragen sich natürlich, sind die denn auch krank geworden? Nein. Es kommt auch noch besser. Etwa 42% der Betroffenen hatten von ihrer Infektion vorher gar nichts gewusst. Also sie haben erst in Nachuntersuchung erfahren, dass sie mit dem Virus in Kontakt gekommen sind.
Ja, also in Zahlen, von den 10.250 Teilnehmern hatten rund 380 Probanden irgendwann einmal das SARS-CoV-2-Virus in sich. Rund 160 davon haben das selbst nie bemerkt. Bleiben noch etwa 220 Teilnehmer, die Symptome hatten. Von schweren Verläufen war übrigens bei der Vorstellung der Studie jetzt nicht die Rede.
Was ich sofort sehe, ist, dass 220 Teilnehmer einen Genesenen-Nachweis bekommen und 160 nicht. Obwohl beide Antikörper im Blut haben.
Ja.
Aber Moment mal, 42% haben von der Infektion nichts gewusst. Aber die können ja dann trotzdem infektiös gewesen sein und ansteckend.
Das ist aber sehr unwahrscheinlich. Das sagen nicht wir beiden Nasen, das sagt das RKI. Wir haben da extra nochmal nachgefragt und dann hat man uns quasi den aktualisierten Corona-Steckbrief des Robert-Koch-Instituts zugeschickt. Und da steht unter Punkt 3 Absatz 4...
Folgendes? Schließlich gibt es vermutlich auch Ansteckungen durch Personen, die zwar infiziert und infektiös waren, aber nicht erkrankten, asymptomatische Übertragung. RKI sagt, das gibt es. Aber diese Ansteckungen spielen vermutlich jedoch eine untergeordnete Rolle. Zitat Ende. Ist doch eigentlich eine gute Nachricht, oder?
Absolut. Und das wird ja auch bedeuten, dass es in der Bevölkerung eine extrem hohe Dunkelziffer von Menschen gibt, die Corona unbewusst also schon hatten. Und das wiederum heißt auch, dass die Prozentzahlen von symptomatisch Erkrankten und Verstorbenen anteilig zur Bevölkerung dramatisch nach unten korrigiert werden müssten.
Und das bedeutet, dass auch die genesenen Zahlen dramatisch nach oben korrigiert werden müssen. In dieser Studie gab es noch einen weiteren spannenden Aspekt und den hat der Rundfunk Berlin-Brandenburg untersucht.
Anders als oft vermutet, sind Kinder laut der Studie keine Infektionstreiber. Sie seien auch weniger anfällig, sich selbst anzustecken. Der mutmaßliche Grund dafür, im Vergleich zu Erwachsenen haben Kinder eine bessere Immunabwehr.
Und während man jetzt ja aus dieser Studie den Schluss ziehen könnte, SARS-CoV-2 ist möglicherweise weniger gefährlich als bislang dargestellt und insbesondere auch bei Kindern weniger gefährlich. Welche Erkenntnisse werden denn dann über Politik und Medien verbreitet?
Die Maßnahmen wirken, ja, sehr verehrte Damen und Herren. Aha-Regeln und Testen sind die Pandemiebremse, hieß es da. Neben dem Impfen, selbstverständlich. Letzteres hatte aber übrigens während der Studie gar keine Rolle gespielt.
Also mit dem Testen, das lasse ich jetzt mal skeptisch so stehen, mal abgesehen von den vielen falsch positiven Schnelltests. Also vielleicht kann man ja doch asymptomatische Infektionen rausfinden oder präsymptomatische Überträger. Schwierig. Und nochmal eine besondere Würdigung. Ja, aber was ist mit den Aha-Regeln? Was haben die damit zu tun?
Auch das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Ich finde aber interessant, dass in der Studie auch nochmal auf die Kinder eingegangen wurde. Das haben wir ja also gerade schon mal gehört, Kinder und Jugendliche. Und da haben wir noch eine interessante Studie aus England für Sie. Wissenschaftler aus London, York, Bristol und Liverpool. Die haben 3.105 Todesfälle untersucht und dabei handelt handelte es sich ausschließlich um unter 18-Jährige, die zwischen März 2020 und Februar 2021 verstorben sind in England. An was auch immer, Tests keine Rolle gespielt, sie sind verstorben.
Das Ergebnis der Obduktionen: von den 3.105 Todesfällen seien lediglich 25 Kinder und Jugendliche an einer Corona-Erkrankung verstorben. Die meisten von ihnen hatten laut der Studie eine teils lebensbedrohliche Vorerkrankung. Nur bei 6 Kindern wurde keine Vorerkrankung festgestellt. Möglicherweise sei diese aber übersehen worden, sagt das Forscherteam.
Na, auf England bezogen ergebe sich damit laut den Forschern das Risiko, dass 2 von 1 Million Kindern an oder mit Covid-19 sterben könnten, sofern sie denn mindestens eine Vorerkrankung haben.
Ich bin weder Statistiker noch Völkerrechtler, aber für mich klingt das erstmal wenig.
Ja.
Und wenn jetzt jemand sagt, aber was ist denn jetzt mit Long-Covid? Was ist mit Long-Covid-Kids? Ist das nicht die Gefahr, um die es hier eigentlich geht? Dann möchten wir gerne auf eine Studie aus Dresden zu sprechen kommen. Da haben wir rund 1.500 Schüler. Und das vorläufige Ergebnis: Long-Covid unter Jüngeren ist äußerst selten. Und einige dieser Symptome seien sogar eher auf den Lockdown zurückzuführen, anstatt einer SARS-CoV-2-Infektion.
Ach was. Eine haben wir noch, das ist dann auch versprochen, die letzte Studie für heute. Die kommt aus den USA und die hat's in sich. Die ist von der CDC auch veröffentlicht worden. Und hier geht es um die sogenannten Risikopatienten.
Die Frage ist, wer hat denn das größte Risiko, an Covid-19 zu erkranken? Hierbei wurden dann die Daten von mehr als 800 Krankenhäusern und der offiziellen Gesundheitsdatenbank verwendet. Untersucht wurden knapp 4,9 Millionen US-Krankenhauspatienten über 18 Jahren. 4,9 Millionen, das klingt viel.
Ja, also von diesen 4,9 Millionen Krankenhauspatienten wurden vor Ort 11% Corona-positiv getestet.
Und von diesen rund 540.000 positiv getesteten Krankenhauspatienten wiesen knapp 95% mindestens eine Vorerkrankung auf.
Ja, diese waren in den allermeisten Fällen entweder Bluthochdruck, schwere Diabetes oder Fettleibigkeit.
Soweit so wenig verwunderlich. Das ist ja im Grunde das, dass wir auch schon seit 1,5 Jahren informiert sind, dass das Risikofaktoren sind. Jetzt könnte man ja meinen, dass diese genannten Risikofaktoren nicht nur eine Infektion durch SARS-CoV-2 begünstigen, sondern vielleicht auch eine starke Erkrankung.
Stimmt, ist auch so. Aber die Studie, die hat einen weiteren großen Risikofaktor herausgefunden, der nach Adipositas sogar die zweithäufigste Todesursache bei Covid-Patienten ist. Und das ist Angst.
Okay, und wie soll Angst jetzt zum Tode führen?
Nun, also ich erkläre mir das so, beziehungsweise ist das aus der Studie so herauszulesen, dass Patienten wegen den genannten Bluthochdruck, Diabetes oder Fettleibigkeit ins Krankenhaus kommen, dort Corona-positiv getestet werden oder vielleicht positiv schon eingeliefert wurden und dort entweder eine Angststörung entwickeln oder eine Angststörung, die sie vorher hatten, ploppt dann quasi vor Ort auf. Und das begünstigt eben an zweithäufigster Stelle das Risiko, an Covid dann tatsächlich zu versterben, weil der Körper dann durch die Angststörung innerlich abgebaut hat.
Also dieser Studie folgend könnten Angststörungen sogar lebensgefährlich sein. Angst fördert das Risiko, sich mit SARS-CoV-2 zu infizieren und die Wahrscheinlichkeit dann auch schwer zu erkranken.
Ja, und Angst kann eben auch zum Tod führen. Und sind es dann eigentlich im Umkehrschluss auch die Angst- oder Panikmacher, die zu Erkrankungen oder sogar zum Tod führen? Und wenn Sie jetzt glauben, wir übertreiben, dann fragen wir mal Sie, wie erklären Sie sich dann bitte Folgendes, was wir Ihnen zeigen? Welches Gefühl löst denn bitte bei Ihnen jetzt das Video aus von der australischen Impfkampagne? Genau, das macht Angst. Und das soll es auch.
Wenn Sie jetzt glauben, diese australische Impfkampagne und Angstkampagne stößt da nur auf positives Feedback, ganz so ist es nicht. Nein, es gibt auch Kritik. Allerdings ist die Kritik ein bisschen anders, als ich sie erwartet habe. Unter anderem wird unter diesem Video nämlich kommentiert: Okay, das Video so zu machen ist schon richtig. Aber was mache ich denn jetzt mit meinem 18-jährigen Sohn? Der weiß jetzt, was auf ihn zukommt, aber ich kann ihn nicht impfen lassen. Also in die Richtung habe ich gar nicht nachgedacht.
Aber das bringt uns zum heutigen zweiten großen Thema. Die Australier, die haben ja einfach nicht so viel Corona-Erfahrung wie wir. Die Impfkampagne startet ja quasi nicht erst, wenn genug Impfstoff da ist. Es wäre ja viel effektiver, jetzt eine Dauerkampagne zu machen. Die könnte ja beispielsweise im März 2020 2020 beginnen. In April gab es falsch interpretierte Bilder von Militärlastwagen in Bergamo.
Im Sommer beispielsweise machen wir dann Panik mit den Ausbrüchen in Fleischfabriken. Später macht man dann unvorsichtige Balkanrückkehrer für Anstiege von Inzidenzen verantwortlich.
Ja, dann wird die wirtschaftliche Existenz von Millionen von Bürgern aufs Spiel gesetzt mit 6-monatigem Lockdown.
Und dann kommt die Impfkampagne mit Uschi Glas und Günter Jauch. So macht man das. Von den Deutschen lernen heißt siegen lernen, natürlich auch bei der Impfkampagne. Aber ich glaube ganz ehrlich, dass die Australier da auch ganz vorne mit dabei sind. Also die sind jetzt schon seit vielen, vielen Monaten in dieser No-Covid-Geschichte drin und werden genau darauf getrimmt. Und wenn jetzt also so ein mittelschwerer Ausbruch kommt, gehe ich davon aus, dass die Impfbereitschaft sehr, sehr hoch ist.
Oh ja, jetzt fehlt es da aber an Impfstoff. Die australische Eigenproduktion des Impfstoffs, die war ja gescheitert, Sie erinnern sich. In der Studienphase waren ja auf einmal ja, die HIV-Tests positiv und der Impfstoff war damit quasi ad acta
gelegt.
Heißt
das, die hatten alle HIV?
Nee, nur die Tests waren positiv.
Okay.
Nun ja. Jetzt bringt man übrigens auf die große australische Insel AstraZeneca unter die Leute. Daran ist allerdings in dieser Woche eine 72-jährige Frau dort verstorben, an den auch bei uns bekannten Thrombosen.
Die Thrombosen und AstraZeneca. Also ich kann das gar nicht mehr genau rekapitulieren. Zuerst nur die Älteren, dann nur die Jüngeren, dann Thrombosen bei den Jüngeren, dann wieder nur die Älteren. Aha, und jetzt ist die Frau 72, die verstorben ist. Älter und Thrombose, das dürfte doch eigentlich nicht so sein. Oder nur ganz selten. Es sind ganz seltene Fälle. Okay, also, was mich dabei gewundert hat, ein wichtiger Politiker hat sich persönlich zu diesem Fall geäußert. Oh. Es war tatsächlich der Premier von South Wales und der hat öffentlich Stellung genommen.
Our thoughts are with her family at this very sad time. Her death has of course been referred to the TGA as well as to the coroner for further investigation.
Also ich kann Ihnen versprechen, wir blicken sehr, sehr aufmerksam auf die Situation im No-Covid-Musterland Australien. Die haben ihre Probleme und wir haben unsere Herausforderung.
Ja, also die Australier haben nicht genug Impfstoff, wir haben nicht genug Impflinge. Oh mein Gott. Ein Gespenst geht nämlich um. Es ist die Angst vor leeren Impfzentren. In der vergangenen Woche, da haben wir ja bereits über die verschiebbare Grenze des Sagbaren gesprochen, wenn Sie sich erinnern. Ja, und seitdem wurden die Grenzen massiv weiter verschoben.
Ja, das muss ich sagen. Also ich muss mal meine Kollegin Ludmila Kotlerova grüßen, die mich am Dienstagmorgen hier wirklich auch wieder austariert hat. Also mir ging es da überhaupt nicht gut, angesichts dessen, was da auf einmal gekommen ist. Also die Impfpolitik in Europa hat sich doch drastisch verändert und die Maßnahmen verändern sich aber massiv. Also Impfpflichten bis zum Zwang in mehreren Ländern, Forderungen nach Impfpflichten auch in Deutschland und wir beginnen unsere kleine Reise jetzt mal in Frankreich. Emmanuel Macron hat ja bereits im vergangenen Jahr den Krieg gegen das Virus ausgerufen und jetzt zieht er in die Schlacht gegen die ungeimpften Bürger.
Dans un premier temps, pour les personnels soignants et non soignants, des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, des établissements pour personnes en situation de handicap, pour tous les professionnels ou bénévoles qui travaillent au contact des personnes âgées ou fragiles, y compris à domicile. La vaccination sera rendue obligatoire sans attendre.
Frankreich mit Impfpflicht für Menschen in Gesundheitsberufen und auch für Ehrenamtliche übrigens und auch wenn zu Hause zum Beispiel Behinderte oder alte Menschen gepflegt werden. Ohne Impfung kein Gehalt und auch kein Job und nach dem 15. September, da wird dann eben kontrolliert oder auch sanktioniert. Kleine Randbemerkung, die Impfpflicht, die gibt es übrigens auch seit April, Mai in Italien. Ärzte und Pfleger, die klagen aktuell dagegen vor Gericht, alles andere. Aber diese Pflicht existiert.
Bleiben wir aber noch mal kurz in Frankreich. Also diese Impfpflicht in Gesundheitsberufen, die dürfte ja schon wirklich Millionen Menschen treffen. Aber der Pass Sanitaire, der betrifft dann alle Menschen in Frankreich.
Ich dachte erst, das wäre dieses kleine Ding, was du an der Raststätte dann immer kriegst, wenn du auf dem Klo warst.
Das ist Sanifair. Also, halten Sie sich fest, Besuche in Restaurants und Bars und Reisen in Zügen und Flügen nur noch mit Pass Sanitaire. Dort wird dann Ihre Impfung festgehalten. Heißt das jetzt also nur Reisen und Restaurants für Geimpfte?
Nicht ganz. Also dort werden auch immer noch weiterhin negative Tests festgehalten. Also Sie können sich auch schnell testen lassen, um ins Restaurant zu gehen. Für uns klingt es aber so ein bisschen ja wie eine inzidenzunabhängige Testpflicht für Bars, Restaurants, Züge und Flüge.
Egal wie viel Virus da ist, ich muss mich testen lassen oder meinen geimpften Nachweis mit mir führen. Neue Normalität oder was ist das denn jetzt eigentlich? Kollege Joppa und Herr Golme, wir diskutieren also bei einer Zigarette über Macron und denken uns so, okay, er möchte offensichtlich die Impfquote erhöhen. Die Maßnahmen gehen schon weit, aber was könnte er denn noch machen, damit das noch erfolgreicher ist? Mhm. Wie wäre es denn, wenn er dann in Zukunft vielleicht sogar die Tests kostenpflichtig macht?
Aha, ja, und was lesen wir da? War ja schon Oktober, klar, da werden die PCR-Tests, die ja bisher gratis waren, in Frankreich zahlungspflichtig. Präsident Macron sagte dazu, wir wollen sie dazu ermuntern, sich impfen und nicht pausenlos testen zu lassen.
Pausenlos testen. Also ich habe nichts Besseres zu tun, als mich wirklich pausenlos testen zu lassen. Herr Macron, ich möchte mich gar nicht pausenlos testen lassen. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich lasse mich auch nicht pausenlos testen. Lass mich bloß auch nicht pausenlos impfen. Super. Ja. Das ist also Frankreich. Machen wir weiter mit unserem Schnelldurchlauf durch Europa. Wir wollten jetzt eigentlich nach Malta kommen. Also kein Ungeimpfter darf mehr Malta betreten. Das wurde aber in der Nacht zum heutigen Tage gekippt. Also erstmal dürfen auch Ungeimpfte nach Malta einreisen.
Wohl keine Touristen mehr gekommen.
Also, aber ganz ehrlich, wer will schon nach Malta? Solange er kein Steuerflüchtling ist. Wobei, es soll auch eine schöne Insel sein. Schöne Inseln hast du auch Erfahrung mit. Wie ist denn eigentlich mit Griechenland?
Griechenland, gut, ich war jetzt innerhalb von einem Jahr zweimal da, hab da geheiratet. Wunderschön, will ich auch gerne wieder hin. Darf ich nie mehr?
Doch, du darfst. Aber mit Einschränkungen. Also, Griechenlands Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis, dem ist der Kragen geplatzt. Und er sagte, wir werden das Land wegen der Haltung einiger nicht wieder schließen. Und wir können das letzte Kapitel der Gesundheitskrise nur beenden, wenn jeder das Vakzin der Freiheit in seinem Arm hat. Also die Konsequenz, nicht nur die Impfpflicht für Gesundheitsberufe und für Wehrdienstleistende, sondern auch die Impfpflicht für die Innengastronomie. Also wer im Innenbereich eines Restaurants sitzt, der muss geimpft sein, Herr Joppa.
Wobei ich jetzt von Erfahrungen her sprechen kann, dass Hotels erstmal noch immer eine Ausnahmegenehmigung haben. Als wir zum Beispiel da waren, durfte es gar keine Innengastronomie in Griechenland geben. Die Hotels durften aber Innengastronomie betreiben und da durfte man auch rein. Gleiches ist auch so ein bisschen auf den Urlaubsinseln zu beobachten, was Corona-Maßnahmen angeht. Da, wo wenig Polizei, da wenig Kontrollen, da legt man auch zum Beispiel Maskenpflicht immer so ein bisschen weitläufiger aus.
Ja, okay, das kenne ich aus Neukölln. Das kenne ich mittlerweile sogar aus Steglitz. Aber nur, weil die Bürger sich nicht daran halten, heißt es ja nicht, dass die Regeln in Ordnung sind.
Nee, scheiß es trotzdem.
Danke. Also, wir haben Italien, wir haben Frankreich, wir haben diese Pläne von Malta, wir haben Griechenland, wir haben auch Russland mit Impfpflichten für gewisse Dienstleistungsberufe. Das wird dann an Unternehmen gekoppelt, die müssen eine Impfquote erreichen. Blicken wir doch mal nach Deutschland und Europa und wir fragen uns, was machen eigentlich die Unternehmen mit dem Ungeimpften? Dann sagen wir mal Prösterchen, hier kommt der aktuelle Werbespot von Heineken Bier.
Ja, Party und Freiheit nur für Geimpfte. Behalten Sie das ruhig noch mal im Hinterkopf. Aber vorher haben wir noch ein weiteres Unternehmen für Sie. Und ja, die hatten das angekündigt und jetzt machen die es auch wahr.
Ja, aber ohne mein Altours sage ich nichts.
Altours ist ab November Impftours. Klasse, ja. An Bord gehen dann eben nur noch geimpfte Menschen und in der Pressemitteilung des Konzerns, da ist zu lesen, in den All-Sun-Hotels ist ab der Wintersaison ein Urlaub nur mit Corona-Impfschutz oder einem genesenen Nachweis möglich. Da inzwischen genügend Impfstoff zur Verfügung steht, können sich bis dahin alle Erwachsenen impfen lassen.
Also ich übersetze das mal kurz für euch da draußen. Die sagen, wenn ihr euch nicht impfen lassen wollt, dann wollen wir euch nicht in den Urlaub lassen. Punkt. Genau so sagt Altours das.
Ja.
Und gehen wir mal ins Detail. Also fangen wir an mit diesem genesenen Nachweis. Was ist denn das nochmal genau? Also ist der genesene Nachweis nicht ein PCR-Test, der maximal 6 Monate alt ist?
Ja, aber was ist, wenn ich jetzt keinen positiven PCR-Test habe, aber einen Antikörpernachweis? Nee, ist kein genesener Nachweis.
Ich war zu diesem Thema extra nochmal auf der Seite des Gesundheitsministeriums von Baden-Württemberg und da mal nachzulesen, nein, leider ist der Antikörpernachweis derzeit noch nicht der Nachweis. Die STIKO habe das Ende Juni auch schon so ins Gespräch gebracht, aber nein, das ist noch nicht der Fall.
Und das ist ein Nachweis, wie Mischugge unsere Politik ist.
Ja, was können wir denn jetzt eigentlich mit den Impfskeptikern noch so machen? Wie wäre es eigentlich, wenn die Impfskeptiker mal die Sache in die eigene Hand nehmen? machen Sie doch mal eine Corona-Party.
Ja,
Masern-Partys gibt es doch angeblich auch. Warum gibt es denn keine Corona-Partys? Das heißt, sie infizieren sich einfach mutwillig, bekommen einen positiven Test und dann haben sie ihren Genesenachweis 2G. Dann haben sie die Freiheit wie die Geimpften.
Damit hast du ja aber immer noch das mögliche Risiko einer schweren Erkrankung.
Richtig.
Mein Vorschlag ist die Magufuli-Methode. Ach. Sie erinnern sich, einfach eine Papaya in die Nase stecken und dann ab ins Testzentrum. Klasse.
Magufuli. Ja, Gott habe ihn selig. Wie die anderen afrikanischen Staatsoberhäupter, die die letzten 18 Monate nicht überlebt haben. Aber wir blicken noch mal kurz auf Altours. Also, die Erwachsenen müssen ja diesen Impfnachweis vorlegen. Und die Begründung von Altours ist ja, es gibt ja genug Impfstoff für die Erwachsenen. Was ist denn, wenn es genug Impfstoff für die Kinder gibt? Beispielsweise die Zweijährigen. Bedeutet das dann, dass Altours auch nur noch geimpfte Zweijährige mitnimmt?
Ohne meinen Altours sage ich nichts.
Also ganz ehrlich, das Thema ist natürlich riesengroß. Eine Welle der Schikanen und der Diskriminierungen schwappt über Europa, schwappt über Deutschland. Es ist nicht ganz einfach, den Überblick zu behalten. Aber wir kommen jetzt nochmal zurück ins Heimatland des 6 Monate Lockdowns und ins Regentschaftsgebiet von Panikpapst Karl Lauterbach. Womit knechtet er sie denn als nächstes?
Fragen wir doch mal den Deutschen Ethikrat. Und zwar Wolfram Henn, der ist Humangenetiker. Und in der Pandemie, da ist er des Öfteren, naja, sagen wir mal, verhaltensauffällig geworden. Wir kennen ihn noch aus dem Dezember. Keine Corona-Notfallbehandlung für Impfverweigerer, hieß es da. Der Medizinethiker Wolfram Henn, der wendete sich damit drastischen Worten an Corona-Impfverweigerer. Sie sollten schriftlich auf eine Intensivbehandlung verzichten.
Ja, und was ich dir jetzt hingeschrieben habe, ist übrigens die Schlagzeile vom Westdeutschen Rundfunk. Da stand ja noch ein Fragezeichen. Die Bild-Zeitung hingegen hat das ohne Fragezeichen gemacht, sondern mit Ausrufezeichen.
Klar.
Und wenn er so ein Experte in Ethik ist, dann müsste er vielleicht ein bisschen verstehen, wie Medien funktionieren. Denn er hat es ja dann klargestellt in Interviews mit anderen Medien. Und da hat er dann gesagt, das habe ich doch so gar nicht gemeint. Nicht, dass es ein Scherz war. Nein, er wollte damit die Ungeimpften, die Unwilligen zum Nachdenken motivieren. Das heißt, wir sollen darüber nachdenken, was wir eigentlich riskieren, auch für andere Menschen, wenn wir uns nicht impfen lassen wollen, nämlich Beatmungsmaschine. Das war sein Gedanke. Aber er hat diese Forderung in den Raum gestellt und dann blieb sie so stehen. Und seine Differenzierung hat keiner mitbekommen. Also entweder ist er im Elfenbeinturm oder er wusste vielleicht auch, was er damit macht.
Aber das war ja im Dezember.
Das war im Dezember.
Wie geht's weiter?
Ja, jetzt fordert er eine Impfpflicht für Lehrer und Kita-Betreuer.
Klasse.
Ja, für die Begründung muss man allerdings ein bisschen um die Ecke denken.
Ja, okay. Also, denn die Kinder, die könnten das Risiko ja in ihre Familien tragen und Menschen aus Risikogruppen infizieren. Die heute erwähnte Studie aus Mainz, die würde dem übrigens ganz klar widersprechen.
Ich impfe also die Lehrer, damit sich nicht die Schüler infizieren und damit die dann nicht ihre Eltern infizieren?
Ja, du hast es. Richtig.
Okay, aber warum können sich dann nicht einfach die Eltern selber impfen? Dann müssten wir die Lehrer ja nicht pflichtimpfen.
Also das begründet der Mann aus dem Ethikrat mit Risikogruppen, die sich nicht impfen lassen dürfen. Beispielsweise Krebspatienten mit einer akuten Therapie.
Also wir impfen jetzt und in alle Ewigkeit Lehrer und Kita-Personal verpflichtend. Für die Menschen, die jetzt oder in Zukunft in akuter Krebsbehandlung sind, wobei in Zukunft gilt nicht, denn die könnten sich ja auch jetzt schon impfen lassen. Irgendwie habe ich das Gefühl, da besteht auch Klärungsbedarf.
Ja, absolut. Aber bevor wir jetzt mal zu den Granden der deutschen Politik kommen, da haben wir noch einen Klopper für Sie. Den Chef der Kassenärztlichen Vereinigung, Peter Heinz, der fordert nämlich auch mal wieder was.
Ja, aber Moment mal, Klopper-Joppa. Ich würde vorschlagen, dass wir uns zwischendurch noch ein kleines Video anschauen, um das hier alles mal ein bisschen aufzulockern.
Oh, gerne.
Film ab.
Action. Airmail. Oh, that's right. I, David Hasselhoff, I'm supposedly a hero because of Baywatch and Knight Rider and the Berlin Wall, but I've found freedom with vaccination. You can too. Hoff off.
Hoff off, Heinz on. Also weiter geht's mit diesem Heinz. Was führt der denn im Schilde?
Also der KV-Chef aus Rheinland-Pfalz hat der Rhein-Zeitung ein Interview gegeben und er fordert, Zitat, die Nicht-Geimpften haben nicht die Freiheit, ihre Maske abzulegen. Sie dürfen nicht ins Stadion, nicht ins Schwimmbad. Ungeimpfte dürfen nicht mehr reisen.
Super, also Minus mal Minus macht Plus. Das heißt, die Geimpften gehen ins Freibad.
Müssen ins Freibad.
Müssen ins Freibad. Gut, also die zweite und dritte Reihe der deutschen Politik und Gesellschaft, die leben hier ihre Fantasien aus und sie verschieben diesen Diskurs des Denk- und Sagbaren immer weiter in eine gewisse Richtung. Das wird man in Deutschland doch wohl noch sagen dürfen, oder? Ja, klar, darf man natürlich alles sagen. Hm. Aber was macht denn die erste Reihe der Politik?
Ja, Servus nach Söderland, Bavaria. Also Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der war ja auch immer in der ganzen Pandemie so ein bisschen der Taktgeber. Und das ist er anscheinend auch jetzt. Also ich meine, wir haben Maskenpflicht, FFP-Maskenpflicht, Reiserückkehrertests, Massentests. Söder fängt an, andere legen nach. Er ist der Themensetzer und ich meine, er ist ja auch ein Verkäufer seiner Person. Ne? Das ist der Mann, der kann was, zumindest weiß er, dass er was kann oder er glaubt, dass er weiß, dass er was kann. Und naja, deswegen ist es auch kein Zufall, was er jetzt gemacht hat.
Am Montag ist er eingeritten mit seiner Entourage. Da war auch der Bildungsminister dabei, da war auch der Gesundheitsminister dabei und Söder natürlich vor die Kamera getreten. Es war Tatort Impfzentrum München Riem. Und da begann ein Modellprojekt. Impfen der Abschlussklassen. Also früher war es ja so, Abitur, das bedeutete große Freiheit. Abitur bedeutete Führerschein. Jetzt gibt's den Impfpass zum Abitur. Freiheit für Abiturienten? Ja klar. Nämlich die Wahlfreiheit zwischen Moderna und BioNTech. Genauso ist es gewesen. Ich habe da tatsächlich mal durchgerufen beim Bayerischen Gesundheitsministerium. Es war exakt so. Also die einzige Wahl, die sie hatten, war gar nicht. Oder Moderna oder BioNTech.
Hm. Ja. Nun ja. Aber sagen wir mal, haben wir da irgendwas mit der Freiheit falsch verstanden?
Entscheidend ist nämlich, dass wir sowohl den jungen Menschen wieder mehr Freiheit zurückgeben wollen. Und Freiheit gibt es nur mit Impfen auf Dauer. Muss jedem klar sein. Vollständige, unbeschwerte Freiheit gibt es nur mit Impfen.
Markus Söder, der Landespapi, so wie hat er sich am Montag selber genannt.
Hat er sich selber genannt, schön. Landespapi. Schöne Grüße nach Bayern, euer Papi.
Ja, und er sagt, ohne Impfen keine Freiheit, weil Impfen ist Liebe, Impfen ist Nächstenliebe, Impfen ist Freiheit.
Impfen ist Party. Übrigens, schöne Grüße nach Bayern. Wenn ihr euch da manchmal stiefväterlich behandelt fühlt, wundert es mich nicht bei diesem Papi. Also, Impfen ist Party. Ja, das weiß man natürlich in der Partyhauptstadt Berlin. Ja. Und da haben wir gleich zwei Beispiele. Als erst kam die Werbekampagne der Stadt Berlin und da heißt es, Impfen rettet Leben. Und das, was es lebenswert macht. Wir schauen hier mal hin. Mhm. Wenn ich mich nicht irre, ist das das Mauerpark-Karaoke, was in Berlin wirklich weltberühmt ist. Ja. Und mir suggeriert das so ein bisschen, dass wir das Mauerpark-Karaoke erst dann wieder kriegen, wenn wir auch geimpft sind.
Ja, ja. Und für alle, denen das noch nicht plakativ genug war, da haben die Berliner Verkehrsbetriebe, die BVG, die haben dann nachgelegt, immer alle Spritze in Arm, sonst jedet hier nicht weiter.
Genau wie der Berliner sagt. Ne? Und wisst ihr, was der Berliner noch sagt? Habt ihr einen Arsch offen oder was?
Mhm. Ja, also egal, kommen wir nochmal zu der konkreten Frage, wird es denn jetzt in Deutschland eine Impfpflicht geben? Unterschiedliche Vorstöße, haben wir gehört, Tendenz, ja, sie wird kommen.
Aber jetzt und das war übrigens auch der Zustand, in dem ich am Dienstag zur Arbeit gekommen bin. Ich habe sogar meine Hausschuhe anbehalten. Ich habe vergessen, mich umzuziehen. War wirklich so.
Oh.
Ja, ja. Dann aber kam andere Meldungen, den ganzen Tag über. Den ganzen Dienstag über wurden wir Bescheid mit,
nein. Die allererste Reihe der Politik, die ist dann vor die Entschuldigung, Medien getreten. Und unter anderem SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Der hat abgewinkt. Impfpflicht, nee, hält er für falsch. Dann SPD-Gesundheitsvielsprecher Karlchen Lauterbach.
Und jetzt haltet euch fest für die Begründung.
Ja, der lehnt eine Impfpflicht ab, weil er sagt, damit würde die Glaubwürdigkeit in die Politik verloren gehen.
Nein. Doch. Ja, und dann kam die Kanzlerin persönlich. Die Chefin hat sich zu Wort gemeldet. Also es war das Dreikönigstreffen. Kanzlerin Merkel war zu Gast im Robert-Koch-Institut. Mhm. Anwesend war Professor Dr. Wieler und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Und die drei haben also gemeinsam darüber gesprochen, wie es hier weitergehen soll mit der Impfkampagne. Dann wurde die Kanzlerin gefragt, es war eine gute Frage, schöne Grüße zu Reuters, der hat die gestellt. Wird es denn eine Impfpflicht geben, wie in den anderen europäischen Ländern, die hier vorgestellt wurden? Hier die Antwort.
Also wir werden haben nicht die Absicht, diesen Weg zu gehen, den jetzt Frankreich vorgeschlagen hat. Wir haben gesagt, es wird keine Impfpflicht geben. Wir sind am Beginn sozusagen der Phase, in der wir noch werben, wo wir mehr Impfstoff haben, als wir Personen haben, die sich impfen lassen wollen. Und diese Phase werden wir jetzt mit allem Nachdruck vorantreiben. Das machen wir ja hier heute auch mit unserer Pressekonferenz.
Die Bundeskanzlerin schließt eine Impfpflicht aus. Oder nicht? Also wie klar waren die Worte denn da jetzt? Wir haben sie ja jetzt auch ausführlich sprechen lassen. Wir empfehlen Ihnen ruhig auch gerne, die ganze Pressekonferenz sich da einmal anzuschauen. Nehmen Sie die Kanzlerin beim Wort. Also auf keinen Fall eine Impfpflicht?
Niemand hat vor, eine Mauer um die Ungeimpften zu bauen. Abwarten. Also, wir schauen uns das nochmal im Detail an. Also, Jens Spahn hat ja eine Impfpflicht dementiert. Das hat er mehrfach gemacht. Ja. Das hat er sogar im Deutschen Bundestag gemacht. Mhm. Das hat er im Fernsehen gemacht. Eine Impfpflicht wird nicht kommen. Denken Sie bitte auch an Bundesjustizministerin Lambrecht auch. Die hat immer gesagt, eine Impfpflicht wird nicht kommen. Mhm. Merkel hat es jetzt so formuliert. Eine Sache hat sie mich aber dann doch ein bisschen beunruhigt. Bis vor kurzem war es ja unser Ziel, mindestens 60% der Bevölkerung zu impfen. Mhm. Auch da möchte ich gerne nochmal an Jens Spahn im Interview mit Dunja Halali im vergangenen Jahr erinnern. Frau Halali fragte Herrn Spahn, okay, 60% Impfquote, aber wenn die nicht erreicht wird, werden Sie dann eine Impfpflicht einführen? Und Jens Spahn, nein, 60% wird bestimmt erreicht mit der Freiwilligkeit. Nachfrage, wenn sie nicht erreicht wird mit Freiwilligkeit, werden Sie dann eine Impfpflicht einführen? Spahn, ich bin guter Dinge, dass wir diese Impfpflicht da auch mit Freiwilligkeit nicht brauchen, bla bla. Ne? Mhm. Also Sie wissen, worauf ich hinaus möchte. Nun sind die 60% ja in greifbarer Nähe. Auf einmal hat sich aber unser Ziel verändert.
Man kann sehr gut sagen, welche Impfquote brauchen wir dann? Und das haben wir heute dargestellt bekommen in einem eindrücklichen Vortrag. Wie groß muss denn die Impfquote sein, damit wir auch mit dieser aggressiveren Variante klarkommen? Und da haben uns die Fachleute hier gesagt, dass wir 85% der 12 bis 59-Jährigen geimpft haben müssen.
Vergessen Sie mal die regelmäßigen Aussetzer der Kanzlerin. Was hat sie gesagt? Wir müssen 85% der 12- bis 59-Jährigen impfen oder geimpft haben. Und übrigens über 90% der über 60-Jährigen. Also nicht mehr 60%. Davon war früher die Rede.
Davon war früher die Rede. Und wenn Sie sich diese gesamte Pressekonferenz anschauen, die geht auch bloß ungefähr 40 Minuten, das können Sie sich wirklich mal machen, dann schauen Sie sich bitte genau an, was die Kanzlerin gesagt hat. Und wenn Sie dann die Schlagzeile machen, Impfpflicht gibt es nicht, Kanzlerin Merkel, dann bin ich nicht bei Ihnen. Denn aus meiner Sicht hat sie das zwar gesagt, aber sie hat es an anderen Stellen immer wieder eingeschränkt. Mhm. Eine Impfpflicht planen wir derzeit nicht. Bislang sind wir im Bereich der Überzeugung und der Werbung und mehr Orten, wo es angeboten wird. Mhm. Ich wäre da vorsichtig. Mhm. Also wegen der Delta-Variante sollen wir jetzt ja schon 85% der Menschen impfen. Mhm. Keine Pflicht. Mhm. Aber was ist denn, wenn wir Epsilon bekommen? Oder Jota. Kann es dann vielleicht sein, dass das Robert-Koch-Institut dann sagt, dass wir 95% der Menschen impfen müssen? Hm. Oder 100%?
Oder 110? Nun ja, also mindestens eine gute Nachricht vielleicht. Bei 85% Geimpften können 7 Millionen Menschen in Deutschland zwischen 12 und 59 Jahren hierzulande ungeimpft bleiben. Vielleicht gehören sie ja dann dazu. Vielleicht. Mit Glück. Abwarten.
You can do this. You can do this. Let's finish the job. Finish it together. God bless you all and please, please get vaccinated.
Herr Spitze, das sagst du sonst immer.
Patriotische Pflicht. Patriotische Pflicht. Das hat übrigens den Spahn auch noch gesagt. Eine patriotische Pflicht. Ja.
Mhm, ja, das sehe ich irgendwie anders. Na gut, kommen wir noch zu unserer patriotischen Pflicht, einen Webtipp zu empfehlen. Und das machen wir jetzt auch.
Weißt du, was ich mir noch überlegt habe? Ja. Also es wird so viel gesprochen von Solidarität. Mhm. Und ich impfe mich aus Solidarität gegenüber anderen. Ich denke mir, gut, die anderen können sich auch impfen lassen. Ja. Aber Solidarität, vielleicht mal anknüpfend an das, was wir hier letzte Woche kurz besprochen haben. Also ich bin natürlich sehr solidarisch. Und ich halte mich ja an wirklich viele Regeln. Aber die Solidarität endet für mich bei meinem Körper. Und dass ich mit meinem Körper etwas machen soll, was ich gar nicht möchte, das ist für mich so die Grenze der Solidarität. Und da bin ich einfach nicht bereit mitzumachen.
Und anscheinend ist Solidarität ja eine Einbahnstraße. Also wenn Markus Söder zum Beispiel sagt, es sei ja überhaupt nicht verständlich, dass die Geimpften jetzt mit ihren Steuergeldern die Tests für die Ungeimpften bezahlen müssten, das ginge ja nicht. Ja, aber Entschuldigung, die ganzen Ungeimpften bezahlen mit ihren Steuergeldern doch die ganzen Impfungen und Zweitimpfungen und Nachimpfungen der Geimpften. Also wie ist denn das mit der Solidarität? Ich verstehe es nicht. Erklären Sie es mir.
Ja, da können wir natürlich jetzt eine große Kostenrechnung aufmachen. Das wird kompliziert. Aber auch diese Forderung danach, dass Menschen, die sich nicht impfen lassen, möchten dann ihre Gesundheitskosten selber tragen müssen. Also in welchem Land lebt ihr und in welchem Land lebt ihr eigentlich seit den letzten 20, 30, 40 Jahren? Ist es denn tatsächlich so, dass menschliche Entscheidungen dazu führen, dass sie medizinische Behandlung bekommen? So ist es natürlich überhaupt nicht. Und da könntest du 1000 Beispiele anführen. Da sage ich also beispielsweise, Zu Fuß gehen ist die sicherste Fortbewegung. Also müssen alle zu Fuß gehen. Und wer nicht zu Fuß geht, sondern sich aufs Rad setzt, der sollte seine Kosten selber bezahlen.
Ja.
Jemand, der raucht, muss sowieso seine Kosten selber bezahlen. Jemand, der Extremsport macht, ebenfalls. Jemand, der fett ist, ebenfalls. Ja, okay, es sind halt Gesundheit. Das können wir doch so machen, das können wir alles so ausrechnen. Das ist die gleiche Logik, die ihr anwendet beim Thema Impfen. Es ist eine Entscheidung, die Menschen treffen, nicht geimpft zu werden. Es ist eine Entscheidung, die Menschen treffen, Auto zu fahren, zu schnell zu fahren und ähnliches. Wenn ihr das jetzt abräumt und sagt, dafür gibt es keinen Versicherungsschutz mehr, dann macht ihr irgendwie einen Schritt, den wir in der Bundesrepublik bislang noch nicht hatten. Es würde mich nicht überraschen. Wir machen ja ständig Schritte, die wir noch nicht gehabt haben. Aber denkt drüber nach, was ihr eigentlich macht. Und natürlich ist es eine Form von Spaltung, die hier vorangetrieben wird. Und natürlich ist es immer die gleiche Richtung, die wir hier eigentlich gehen. Und wir werden wahrscheinlich in eine Situation kommen, wo wir möglicherweise Diskotheken haben oder vielleicht sogar Restaurants, wo dran steht, Zutritt nur für geimpfte Menschen.
Ganz bestimmt sogar.
Und das ist das Deutschland, in dem ihr gut und gerne leben wollt. Dass ich da nicht mehr dazukommen kann. Und dann seid ihr unter euch. Und dann könnt ihr in eure Restaurants, in euren Clubs, könnt ihr gerne darüber reden, was für Arschlöcher diese ungeimpften Menschen eigentlich sind, wie unsolidarisch sie sind. Darüber könnt ihr gerne untereinander reden. Und ich werde nicht mehr dabei sein. Ich werde euch nicht sagen können, warum ich das so entschieden habe. Ich werde euch nicht mehr darauf hinweisen können, welche anderen Informationen es vielleicht gibt zu diesem Thema. Oder auch zu anderen Themen. Wenn ihr euch entscheidet, dass ihr euch abschließen wollt gegen Menschen mit einer anderen Meinung, wenn ihr sie aus euren Blasen rausschmeißt, aus eurem politischen Diskurs, aus eurem Mediendiskurs, wenn ihr sie alle rausschmeißt, dann werdet ihr leider nicht schlauer werden.
Tja.
Dann wird euch etwas fehlen.
Und das aber sie merken es nicht, das ist halt das Blöde.
Ja, sie merken es ja auch bald überhaupt nicht mehr, weil sie denken, sie sind
merken sie es überhaupt? Ja. Ist ja leider richtig, ja.
Ja.
Aber im Herbst wird es, glaube ich, dann interessant werden. Jetzt wird es nochmal interessant. Ich habe es heute mit Überleitung. Unserem Webtipp. Und wie Sie wissen, wir mögen es ja, kleine Kanäle, die vielleicht nur ein paar hundert Klicks haben, dann nochmal so ein bisschen von Ihnen, von Ihren Klicks abzugeben. Und unsere Zuschauerin Ulrike, die hat uns etwas empfohlen, einen kleinen YouTube-Kanal, den wir Ihnen vorstellen wollen.
Ja, und du verlinkst den dann auch?
Ja.
Mit der Bitte, klicken Sie ruhig mal rauf, schauen Sie sich das mal an und stellen Sie sich mal vor, der türkischstämmige Kabarettist Alparslan Marx hat auf einmal 1000 Klicks an einem Abend, da würde der sich bestimmt freuen, da haben sie auch ein Lächeln in das Gesicht eines Menschen gezaubert. Also, seit über 10 Jahren ist er der Integrator und steht auf kleinen Bühnen. Vor Corona nahm er dabei immer wieder auch gerne Bezug auf die Integrationspolitik. Jetzt aber hat er auch ein anderes Thema.
Ja, jetzt tritt er so in kleinen Kabarett-Videos in Erscheinung, zu Hause in den eigenen 4 Wänden gedreht. Wir finden, der Integrator, der ist sympathisch und auch authentisch. Und hier mal ein kleiner Ausschnitt aus seinem neuesten Video.
Frau Merkel sagte, wir müssen alle Menschen impfen, damit wir zurück zur Normalität kommen können. Wirklich? Alle 7 Milliarden Menschen auf der Welt impfen? Also nicht nur die Kinder, die sich nicht dagegen wehren können. Wie will sie denn das machen? Da bin ich aber sehr gespannt, wie sie die Impfung bei Taliban oder ISIS-Kämpfern durchführen will. Entschuldigung, Jungs, wir müssen euch kurz stören. Ihr könnt eure Enthauptung gleich wieder fortsetzen. Es gibt nur einen kleinen Pieks in den Arm. Das tut auch nicht weh. Guck mal an, sogar Günther Jauch lässt sich impfen. Wenn ihr an den Nebenwirkungen sterben solltet, da kommt ihr sofort ins Paradies. Das wird euch von Firma Pfizer garantiert. Die Impfung hat ansonsten auch ganz viele Vorteile. Ihr könnt mit eurem Impfpass in die Kinos gehen oder in den Barbershops eure Bärte pflegen lassen. Und ihr braucht noch nicht einmal einen negativen Test.
Interessanter Gedanke von ihm. Also der Integrator zu finden auf dem gleichnamigen YouTube-Kanal. Und wir schreddern.
Ey, weißt du was? Ich hatte das Video ja heute Morgen gesehen und ich wollte gerade im anderen Kontext dieses 7-Milliarden-Menschen-Beispiel bringen. Hatte vergessen, dass es von ihm kommt. Zum Glück habe ich es nicht gemacht. Sonst hätte ich jetzt bei den Gedanken fand ich schon ganz gut.
Ja.
Der Gedanke ist sowieso so unglaublich klasse. Wisst ihr, wir bekämpfen das Virus mit unserer Impfung. Mit der ersten, mit der zweiten und mit der dritten. Und die ganze Welt
für
ist ungeimpft.
Alle.
Für alle. Die ganze Welt ist ungeimpft. Schaut doch mal in andere Länder. Ob sie die Impfung haben wollen, sollten, wie auch immer. Aber zu glauben, dass man die Pandemie jetzt beendet, indem man die Deutschen impft.
Mit dieser Kampagne auf jeden Fall. Und deswegen schreddern wir auch die australische Impfkampagne heute, die ehrlich gesagt mir Magengrummeln gemacht hat, die vielen Magengrummeln macht. Und wenn wir auf die Studie in den USA gucken, dass Angst zum Tod führen kann, führt das zum Tod.
Es wird Sie übrigens überraschen, dass das eine Schauspielerin war und kein echter Freund.
Was?
Aber ich schaue jetzt öfter mal australisches Fernsehen. Tatsächlich sind die jetzt schon auf der Intensivstation mit Kameras und mit Fotojournalisten und die fotografieren die allen einem fort weg. Minutenlang werden dort Menschen, die gerade beatmet werden, im australischen Fernsehen gezeigt. Mhm. So funktioniert's. Aber gut, das ist No-Covid. Ja? Das sind vielleicht die Motivationskampagnen, die auch die deutschen No-Covid- und Zero-Covid-Befürworter gemeint haben, Frau
und
Brinkmann.
Und garantiert auch haben wollen. Vielleicht ja vor der Tagesschau so ein kurzer Spot. Das wär's doch.
Das wird genau. Ja eh gerade gefordert. Super.
Ab dafür. Wir haben noch ein paar kleine Ankündigungen. Also einerseits natürlich wird unser Roadtrip dann übernächste Woche starten. Aber nächste Woche gibt's noch mal Basta Berlin. Wir halten Sie dann noch mal auf dem Laufenden. Ich habe mit Paul Brandenburg telefoniert. Der war ja schon mal hier im Studio vor einem halben Jahr. Ist viel passiert in der Zeit. Deswegen haben wir ihn noch mal eingeladen. In ein paar Wochen kommt er hier hin. Und wir haben auch eine kleine Überraschung. Wir werden so eine kleine Dauerrubrik mit Paul Brandenburg hier planen. Da verraten wir noch nicht zu viel, aber da sind auch Sie mit eingebunden.
Naja, Sie sind sowieso eingebunden. Also, wie gesagt, in die YouTube-Kommentare schreiben Sie bitte, ja, mehr Telegram-Umfragen. Und zwar machen Sie auch gleich einen Vorschlag, was Sie interessiert. Mhm. Also, was Sie wählen würden, wissen wir schon. Was würden Sie zum Beispiel machen, wenn es eine Impfpflicht gäbe? Mhm. Auswandern, Untergrund, ich weiß es nicht. Das wäre so eine Idee, die ich habe. Aber Sie haben bestimmt noch viel, viel bessere Ideen. Also, hier in die Kommentare und dann
was
nehmen Sie Einfluss
auf unser Programm. Fragen.
Genau, jo, so ist und, es. Und damit sind wir raus.
Ja, und für den Scheiß habe ich jetzt nüchtern bleiben müssen. Danke dafür, danke für nichts.
Nee, wir machen jetzt.
Ihr kriegt euren Scheißzettel da innerhalb von 4 Tagen. Servus und Fleck heil.
In diesem Sinne, mein Name ist Benjamin Golmet. Tschüss und alles Gute.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss.